Es ist Nacht. Es schleicht sich ein Mann namens Nikodemus, ein griechischer Jude, zu Jesus. Und dann entsteht ein spannendes Gespräch. Wer ist denn dieser Jesus? Das fragt ihn Nikodemus zwar nicht wortwörtlich, aber sein Interesse geht eben dahin. Wer bist du? Was machst du? Wer bevollmächtigt dich zu dem, was du tust? Ich finde das toll. Ich finde das toll, wenn ein Mensch so nach Jesus fragt. Und wer von uns würde sich das nicht wünschen, dass diese Frage, wer bist du, Jesus, noch viel häufiger gestellt werden würde? Wer bist du? Was kannst du für mich sein, Jesus? Jesus antwortet dem Nikodemus unter anderem mit einem Verweis aus der Zeit der Väter. Aus der Zeit der Wüstenwanderung nach der wunderbaren Erfahrung, dass Gott sein Volk befreit, versorgt und führt. Moses kommt in dieser Geschichte vor und die an einem Stab für alle sichtbar erhöhte kupferne Schlange. Wer diese Schlange ansieht, der wird leben. Wer Christus ansieht und erkennt Gottes Sohn in ihm, wird leben. Jeder, der an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Soweit erstmal diese Analogie, dieser Vergleich der beiden erhöhten Stäbe. Guten Morgen. Im Moment scheint offenbar die Zeit der Wüste zu sein. Jedenfalls begegnet mir das ganz, ganz häufig. Es gibt eine Zeitschrift in unserem Bund, die heißt Die Gemeinde. Warum wohl? Und in dieser Zeitschrift war ausführlich und ausdrücklich nur von Wüste die Rede in einem Heft. Almut hat am letzten Sonntag über Jesus in der Wüste gepredigt. In der Tageslese geht es gerade darum, was das Volk Gottes in der Wüste erlebt. Mose als Hirte bei seinem Schwiegervater in der Wüste Sinai zum Beispiel. Und die Kinderbibeltage, die bereiten auch vor diese Geschichte Moses am brennenden Busch und alles, was danach dann kommt, in der Wüste. Und gestern gab es einen Fernsehbeitrag über Wüsten auf dieser Welt. Spannend, sehr spannend. Also muss das wohl dran sein im Moment. Was ist denn eigentlich Wüste? Aber ich glaube, das muss ich jetzt nicht erklären. Ich habe auch überhaupt kein Bild mitgebracht, wie das sonst so gerne hier passiert, weil jeder von uns hat so eine Vorstellung von Wüste. Wir wissen alle, was das ist. Es ist ein Gebiet, was für uns Menschen lebensfeindlich ist. Kann faszinierend schön sein, kann aber auch richtig abschreckend sein. Es ist heiß oder eiskalt und meistens extrem trocken. Es gibt auch, wenn man so will, ist auch die Oberfläche des Ozeans eine Wüste, jedenfalls lebensfeindlich. Aber es wächst fast nichts, was man brauchen oder essen könnte. Und wenn Menschen schon mal durch eine Wüste wollen oder müssen, dann sehen sie zu, dass das möglichst schnell geht, weil andernfalls könnte man da leicht umkommen. Ich persönlich habe leider noch nie eine Wüste erlebt, jedenfalls nicht physisch so eine wie die Sahara in Afrika. Neugierig, sowas mal zu erleben und zu sehen, wäre ich schon, besonders wenn es geregnet hat. Dann fangen nämlich Wüsten an zu blühen. Aber davon ist heute jetzt erstmal nicht so die Rede. Dennoch, denke ich, kennen die meisten von uns oder vielleicht sogar fast alle Wüsten. Wüsten in ihrem Leben. Es gibt ja auch diese nicht physischen Wüsten, sondern solche Zeiten, wo das Leben äußerst beschwerlich ist, weil Körper oder auch Seele am Vertrocknen zu sein scheinen, weil eine Krankheit unser Leben bedroht, weil wir einen Menschen verloren haben, an dem wir sehr gehangen haben, weil Angst alle Freude aus meinem Leben saugt, weil eine Depression das Leben sinnlos erscheinen lässt, weil das Alter die Leistungsfähigkeit nimmt, weil Einsamkeit das Leben lähmt. Dann oder vielleicht auch aus vielen anderen Gründen haben wir Menschen schnell das Gefühl, mitten in einer Wüste zu leben. Da ist keine Hoffnung, keine Zuversicht auf ein Besserwerden, auf ein Herausfinden aus dieser Wüste. Und ich glaube, niemand ist wirklich gefeit vor einem solchen Erleben. Solche Krisen sind einfach Bestandteil unseres Menschseins. Krisen, die uns existenziell bedrängen, Krisen, die aber auch Chancen sind zu wachsen, das Leben sinnvoll und weise zu gestalten. Und wenn jetzt vielleicht junge Leute sagen, na ja, solche Krisen habe ich noch nicht erlebt. Ich hatte auch solche Krisen in meiner Jugend. Wenn ich vor einer Mathearbeit saß und Panik bekam, weil ich überhaupt nichts mehr konnte und wusste, ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, das ist wirklich eine Krise. Naja, so viel zu unseren möglichen Krisen. Aber es ist wirklich gut zu wissen, dass es auch zu unseren Krisen in der Bibel Hinweise gibt. Hinweise, wie ich mit meinen Wüstenzeiten klarkommen kann. Hinweise, was zu tun ist, wenn ich selbst am Ende meiner Weisheit und meiner Kraft bin. Und darum genau geht es, was auch der Nikodemus eben wissen wollte. Wer bist du, Jesus? Bist du für mich da, auch in einer Krise? Was kann ich eigentlich von dir erwarten? Nochmal zurück zur Wüste. Die Bücher Mose, zumindest ab dem zweiten, berichten ganz viel über Wüste. Israel wandert bereits 40 Jahre durch die Einöde. 40 Jahre, das ist ganz schön lange. Und 40 Jahre bedeutet, viele von den Israeliten, die da wandern, umherziehen, die kennen gar nichts anderes. Die kennen nur Wüste. Sie sind in der Wüste geboren, die haben noch nie etwas anderes erlebt. 40 Jahre. Ein deutsches Sprichwort sagt, die Länge trägt die Last. Das kennt ihr vielleicht auch. Ein anderes Sprichwort sagt, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Was will ich damit sagen? Wenn Leib und Seele schmerzen, wenn der Wüstenweg nicht enden will, wenn nirgends Licht am Ende des Tunnels ist, wenn kein Ziel am Horizont sichtbar ist, wenn Gottes Verheißungen auf ein Ankommen nicht mehr greifbar sind, dann ist das oft die Stunde von Aggression oder Depression. Dann werden Fragen gestellt, manchmal Fragen mit tödlichen Folgen. So auch einmal beim Volk Israel. Ich lese aus 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. Die Israeliten zogen vom Berg Hor weiter in Richtung Schilfmeer. Dabei nahmen sie einen Umweg um das Land Edom herum. Das Volk aber wurde auf dem langen Weg ungeduldig. Die Israeliten beklagten sich bei Gott und bei Mose: Wozu hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Sollen wir in der Wüste sterben? Nicht einmal Brot und Wasser gibt es hier. Wir ekeln uns vor dem schlechten Essen. Darauf schickte der Herr Giftschlangen zum Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Das Volk kam zu Mose und bat: Wir haben Unrecht getan, als wir so mit dem Herrn und mit dir geredet haben. Bete zum Herrn, dass er die Schlangen von uns fortschafft. Darauf betete Mose für das Volk. Der Herr antwortete Mose: Fertige eine Schlange aus Bronze an und stecke sie auf ein Feldzeichen. Jeder, der gebissen wurde, soll sie ansehen. Dann wird er am Leben bleiben. Da machte Mose eine Schlange aus Bronze und steckte sie auf ein Feldzeichen. Und tatsächlich, wer gebissen worden war und die Bronzeschlange ansah, der blieb am Leben. Was für eine Geschichte. Sowas möchte ich ja nicht erleben. So ist meine Vorstellung von einem gnädigen Gott. Wir haben ganz viel von der Gnade Gottes gesungen heute Morgen schon. So ist eine Vorstellung von einem gnädigen Gott für mich nicht. Schickt hier Gott den Tod? Nun, zum einen, es muss in diesem Text eigentlich richtig heißen, nicht er schickt sie, diese Schlangen, sondern er lässt sie los. Und das ist ein bisschen was anderes. Und das kennen wir vielleicht auch. So hat es ja schon oft begonnen. Gott hält nichts mehr zurück. Er schreitet nicht ein, er lässt das Unheil los. Gibt es viele Berichte in der Bibel dazu. Jeremia ist so ein typischer Fall. Oder auch die große Frage in vielen Psalmen: Ach Herr, wie lange noch? Wie lange lässt du das noch zu? All das geht in diese Richtung. Dass Gott dem Bösen nicht den Giftzahn zieht. Und auch heute kenne ich viele Leute, die sagen, wie kann das sein, dass Gott das zulässt? Wir brauchen nur zu gucken, Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel, verhungernde Menschen, Unrecht allenthalben. Warum lässt Gott das zu? Ja, Gott lässt es laufen. Er lässt Menschen ins Verderben rennen. Machen wir uns nicht vor. Gott ist eben nicht nur liebevoll und gnädig. Und die Bibel lehrt ganz klar, Gott lässt sich nicht spotten. Er ist auch heilig. Sünde kann vor ihm nicht bestehen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, heißt es. Wie sehe ich also Gott? Was ist mein Gottesbild? Und wie ist er wirklich? Wie zeigt er sich in seinem Wort? Will ich einen Gott, einen solchen, der versorgt und der Manna gibt? Oder einen, der Schlangen schickt? Manna für Zehntausende von Menschen in der Wüste. Jeden Tag, 40 Jahre lang. Aber immer nur Manna. Gegen Hunger kann man etwas unternehmen, aber gegen Sattheit oder gegen Überdruss ist das viel, viel schwieriger. Das ist eine wunderliche Geschichte. Mal ganz ehrlich, ich kann die Israeliten schon verstehen. 40 Jahre Wüste, 40 Jahre lang nur Manna, naja, ab und zu noch ein paar Wachteln. Da kann man schon mal ins Schimpfen kommen, ins Motzen. So sind wir Menschen eben mal. Immer wieder wird auch in der Bibel davon gesprochen. Gottes Hilfe wird zuerst bejubelt, Hosianna, und nach kurzer Zeit wird's fade oder wir sind enttäuscht. Und dann ist die Freude und Dankbarkeit über Gottes Führung aus Ägypten, der Weg durchs Rote Meer, die Bewahrung vor den Feinden vergessen, nur noch Manna. Ach, hättest du uns doch in Ägypten gelassen, bei den Fleischtöpfen, wie es dann manchmal heißt so. Wie spannend sind da die anderen Götter? Und ganz ehrlich, das muss bei mir nicht 40 Jahre dauern, das geht bei mir viel, viel schneller. Wir sind schnell satt und unzufrieden und meckern rum, zutiefst menschlich. Darum wohl auch immer wieder die Aufforderung in der Bibel, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das scheint übrigens derzeit vielen Menschen bewusst zu werden. Es gibt eine Initiative zur Passionszeit, 40 Tage lang ohne Motzen, 40 Tage lang ohne Meckern, ohne zu klagen. Scheint richtig schwer zu sein, hat eine Redakteurin im Darmstädter Echo jetzt geschrieben. 40 Tage ohne Klagen. Schafft ihr das? Oder schaffe ich das? Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Ich glaube, ich kriege das auch nicht hin. Klage hat ja oft damit zu tun, anderen Schuld an meinem Problem zu geben. 40 Tage ohne. Warum ist sowas wohl nötig? Nochmal, Wüste. Das heißt, lebensfeindliche Umgebung kann also auch, und das finde ich erschreckend auch in meinem Leben, Sattheit sein, Überdruss. Sattheit, die vergisst, wie Gott gehandelt hat in meinem Leben. Sattheit, die immer mehr fordert, die nicht zufrieden ist mit Gottes Gnade, die sich Gott so zurechtzimmern möchte, dass er meinen Vorstellungen entspricht. So verstehe ich das Klagen des Volkes in der Wüste. Und das ist aus meiner Sicht der Grund für Gottes strafendes Eingreifen in unserem Text. Er lässt die Schlangen zu. Gott soll doch eigentlich so helfen, wie ich mir das vorstelle. Was macht Wüste mit mir? Sie führt mich zumindest vor eine Entscheidung. Will ich drinbleiben, meine Probleme, meine Verluste, meine Einschränkungen bejammern? Will ich mich lähmen lassen vor der Angst? Oder begreife ich vielleicht sogar meine Krise, meine Situation, die alles andere als schön ist, eigentlich als Chance, die mich auch wachsen lässt, die mich stärker macht und reifer? Auch wenn es schmerzhaft ist und mit Verlust behaftet. Manchmal bin ich hilflos. Manchmal überfordert mich dieser Anspruch. Dieser Anspruch, immer dankbar zu sein für das, was Gott schenkt. Manchmal reicht mir das nicht. Ich bin ja auch bloß Mensch. Und ja, wir lesen in dem Psalm durchgehend, eigentlich den bösen Menschen geht's gut und mir guten Menschen geht's schlecht. Das ist doch nicht okay. Die fragen nicht nach Gott, so wie ich das tue. Psalmen sind von Menschen geschrieben. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht einen Ausweg aus der Krise von uns Menschen wüsste. Klar, er lässt sich nicht auf der Nase rumtanzen. Das haben wir jetzt heute Morgen gehört. Er stellt klar, wer wir Menschen sind und wer Gott ist. Und Sünde, also dieser Aufstand gegen Gott, der bleibt Sünde. Aber da ist auch immer Gottes Liebe zu seinen Geschöpfen. Immer will er sie auch bewahren und zu sich ziehen. Immer will er, dass sie zu ihm umkehren. Und dazu will uns besonders in der Passionszeit als einer Zeit der Umkehr und Neuausrichtung diese Geschichte ermutigen. Wir haben gesündigt gegen Gott und gegen dich, Mose. So sagt das Volk, wer immer das auch ist. Und das war ein erster wichtiger Wendepunkt. Ein Wendepunkt, wo die Geschichte auf einmal kippte, vom Bösen zum Guten. Sich an die eigene Brust zu schlagen und zu sagen, mea culpa, meine Schuld. Ich habe versagt, nicht meine Eltern oder meine Kinder oder die DDR oder die Kirche oder die da oben oder der heilige Bimbam oder wer auch immer. Ist vielleicht lustig, sich anzuhören, aber irgendwo merkt er, also ich persönlich neige auch dazu, bei Problemen gerne anderen die Schuld zuzuschieben. Mit meinen Verletzungen und meinen Traumata kann ich doch auch kokettieren, oder? Der Bußgedanke dagegen, der erscheint derzeit nicht gerade sehr in. Aber ohne ihn verfehlen wir das, was uns der Text aus 4. Mose sagen will. Gerade hier durch das Erkennen des eigenen Versagens bricht alles Wichtige und Neue verheißungsvoll auf. Wir haben gesündigt vor Mose und vor Gott. Das ist der Moment der Umkehr. Das ist es, was es braucht, um Rettung zu finden. Das Erlittene hat mit uns selbst zu tun. Wenn ich meine Schuld einsehe und bereue, bietet Gott die große Lebenschance, neu anfangen zu dürfen. Schaut auf die erhöhte bronzene Schlange. Versteht mich nicht falsch, ich will beileibe damit nicht sagen, dass es immer einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen meiner persönlichen Schuld und meiner Wüste gibt. Das ganz sicher nicht. Es gibt diese schöne Geschichte, dafür bin ich sehr dankbar, auch im Neuen Testament, wo die Jünger fragen, warum ist denn der krank? Wer hat denn gesündigt, er oder seine Eltern? Und Jesus sagt, nö, das hat damit gar nichts zu tun. Es ist eigentlich nur, damit Gott verherrlicht wird, damit ihr seht, Gott hat die Macht, diesen Menschen gesund zu machen. Gott legt mir manchmal unverschuldet Lasten auf, was immer auch unverschuldet bedeutet. Er trägt mich aber auch mit meinen Lasten. Und dann ist eben die Frage, wie ich darauf reagiere. Eins ist klar, die Sünde hat uns aus dem Paradies vertrieben. Diesem Zustand eines bedingungslos angenehmen Zusammenlebens mit Gott, ohne Sorge, ohne Last, ohne Krankheit, ohne Tod, all das gab es noch nicht. Und die Last unseres Lebens ist Folge davon. Und kein Mensch kann sich darauf berufen, sündlos zu sein. Nochmal zurück zu dem Nachtgespräch vom Anfang. Nikodemus und Jesus. In dieser Geschichte wird diese alte Schlangengeschichte aus der Wüste zitiert. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so wurde Christus zur Rettung für alle Menschen am Kreuz erhöht. Und darum ist zum einen wichtig zu verstehen, es geht ums Leben, ums Überleben, Leben, das durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Leben in der Gemeinschaft mit Gott, so wie im Paradies, so ein bisschen jedenfalls, jetzt schon. Er will uns seinen Geist in uns schenken, wenn wir auf ihn schauen. Gott lebt dann in uns, ist eine grandiose Vorstellung. Und Jesu Handeln, sein Sterben am Kreuz ist stellvertretend für die Menschen geschehen, für jeden Menschen. So können wir die Sünde überleben, im Glauben daran, dass Christus, der Sohn Gottes, meine Sünde übernommen hat. Und zum anderen, die Israeliten damals haben die eherne Schlange aus der Wüste aufgehoben. Sie haben sie dann nicht eingeschmolzen und irgendwas anderes rausgemacht, sondern sie war noch eine ganze Weile, habe ich gelesen, im Tempel. Tatsächlich bis in die Zeit Davids, als der Tempel gebaut wurde, war sie dort im Tempel aufbewahrt. so eine Art Denkmal, was auch eine gewisse Verehrung erfahren hat. Menschen lieben sowas, einen Gegenstand, den sie bewundern können. Und das Kreuz ist auch ein solches Denkmal. Aber eben nicht das Kreuz will verehrt werden. Jesu Handeln ist nicht ein Zeichen, es ist auch kein Symbol. Er selbst als Person ist dieses Zeichen und die Heilung. Es gibt keinen heiligen Ort, beziehungsweise einen Schlangenstab, zu dem wir aufschauen könnten. Christus selbst ist unser heiliger Ort. Jesus ist nicht eine gute oder noch so professionelle therapeutische Methode, die man so als gelingendes Modell zur Not auch ohne ihn hinbekäme. Jesus selbst ist der Weg zum Vater, der Weg zu Gott, der Weg, der aus dem Tod ins Leben führt. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das muss ich glauben, sonst nützt mein Wissen über die Bibel und was da berichtet ist, mir herzlich wenig. Und wenn heute Morgen jemand hier ist, der wissen will, wie er zum Glauben an Jesus finden kann, dann kann er oder sie mich gerne nach dem Gottesdienst auch ansprechen oder jemand anderes seines Vertrauens. Es geht ums Hinsehen, nicht Wegsehen. Es geht ums Erinnern und nicht Verdrängen. Und das ist ja für eine Heilung unabdingbar. Das ist so wie eine richtige Diagnose vor einer Therapie. Wer bei der Diagnose schon betrügt, wer also in Übertragen ohne eigene Schulderkenntnis heil werden will, bringt sich um die Therapie bzw. Heilung. Was meint denn dieses Hinschauen eigentlich? Dieses Hinschauen damals auf die Schlange, heute auf Christus. Ein einfaches Gucken oder gar Gaffen, ein zur Kenntnis nehmen. Nein, hinschauen heißt anerkennen. Anerkennen, was geschah und was geschieht. Hinschauen heißt, über die eigene Schuld trauern zu können. Hinschauen heißt, nicht von der Schuld gefesselt zu sein, sondern fasziniert zu erfahren, dass es neu eröffnete Wege gibt. Hinschauen heißt, hinschauen lassen vom Geist Gottes in mir, der mir verheißen ist, im Glauben. Denn eine Selbstdiagnose wäre mehr als nur trügerisch. Der Geist will uns in die Wahrheit leiten, auch in die Wahrheit über mich selbst. Wer ich in Erfolg und Scheitern bin, darf von Gottes Handeln her in Blick genommen werden. Zeige mir Gott meine schwarzen Flecken, schaffe in mir ein reines Herz, hat mal ein David gebetet. Wer die Schlange ansieht, der soll leben und nicht sterben. Das galt damals. Gott will, dass wir leben und nicht an den Folgen unserer Eigenmächtigkeit zugrunde gehen. Unser Weg zur Rettung ist, auf Christus zu schauen. Sein Kreuzestod ist Ausdruck seiner Liebe zu uns. Gott ist gnädig, aber Gott ist eben auch souverän. So ist er. Er rettet auf seine Weise. Nicht wir können entscheiden, wie wir gerettet werden wollen. Gott hat uns nur diesen einen Weg zur Rettung gegeben. Amen.